NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran scheint zunächst beendet. Viele Fragen bleiben. War er unnötig und unrechtmäßig, wie viele Kommentatoren in deutschen Medien meinen? Ist die Gefahr gebannt, die Israel, arabische Staaten und nicht zuletzt viele jüdische Menschen im iranischen Atomprogramm sahen? Und wie geht es den Menschen im Iran jetzt, allein in den vergangenen 11 Monaten seit Amtsantritt des neuen Präsidenten Pezeshkian wurden 1000 Menschen hingerichtet? Fragen an den Politikwissenschaftler und Publizisten Stefan Griegert. Er ist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen und Leiter des Zentrums für Antisemitismus und Rassismusstudien in Aachen. Er hat vielfältig zum Iran geforscht und publiziert. Stefan Griegert, Israel wird in deutschen Medien durchaus auch hart kritisiert. Hätte dieser Krieg durch irgendetwas vermieden oder verhindert werden können?
Ich denke ja, wenn man nämlich schon sehr viel früher auf die Warnungen von Israel gehört hätte. Es ist ja nicht so, dass israelische Regierungen, keineswegs nur die aktuelle, erst seit Wochen oder Monaten oder Jahren vor dem iranischen Regime und seinem Nuklearwaffenprogramm warnen, sondern die diversen israelischen Regierungen warnen seit über 30 Jahren davor. Es war nicht Benjamin Netanyahu, der erste Premierminister war, der die Information von seinen Geheimdiensten bekommen hat, dass dieses Regime, das Israel ganz offen mit der Vernichtung droht, ein Nuklearwaffenprogramm entwickelt, sondern das war bereits Yitzhak Rabin Anfang der 1990er Jahre, also jener sozialdemokratische Premierminister, der sich dann den Friedensprozess mit den Palästinensern verschrieben hat. Und damals bereits hat Yitzhak Rabin, haben auch die folgenden israelischen Regierungen immer wieder gefordert, haben versucht, ihre westlichen Verbündeten, insbesondere auch Deutschland, davon zu überzeugen, alle nicht militärischen Maßnahmen gegen das iranische Regime zu ergreifen, um dieses Nuklearwaffenprogramm möglichst zu verhindern oder zumindest deutlich zu verzögern. Auch das haben die diversen israelischen Regierungen sehr klar formuliert. Sie haben gefordert, dass man eine scharfe politische Isolation dieses Regimes betreibt, statt einer Kooperationspolitik. Und vor allem haben sie, wie ich denke, vollkommen zu Recht argumentiert, dass man eine scharfe und eindeutige ökonomische Sanktionspolitik gegenüber diesem Regime betreiben sollte. Denn so ein Nuklearwaffen- und damit im Zusammenhang stehenden Raketenprogramm ist wahnsinnig teuer. Das ist sehr kostenintensiv. Und leider ist es tatsächlich so, dass genau das nicht passiert ist, was diverse israelische Regierungen gefordert haben, insbesondere auch von Deutschland, sondern die europäischen Staaten und allen voran Deutschland und Österreich haben das Gegenteil davon betrieben. Sie haben einen intensiven Iran-Handel betrieben. Das heißt, es über Jahrzehnte hinweg haben die europäischen Staaten, allen voran die Bundesrepublik Deutschland, Milliardengeschäfte mit diesem antisemitischen Holocaust-Leugner-Regime gemacht. Und dadurch, das muss man so deutlich formulieren, dadurch haben die europäischen Staaten, insbesondere Deutschland, die Politik dieses Regimes, also auch sein Nuklearwaffen- und Raketenprogramm, mitfinanziert.
Was wäre denn jetzt wichtig? Also Deutschland und die EU sind ja jetzt wieder im Gespräch über ein zum Beispiel Angebot, dass der Iran die friedliche Nutzung der Atomenergie unterstützt bekommt, dass man also finanzielle und technische Hilfe leistet und das als Angebot macht. Ist das jetzt die Fortsetzung desselben Kurses oder ist das jetzt vernünftig nach dem Militärschlag?
Ich sehe darin leider eher eine Fortsetzung dieser letzten Endes Appeasement- und Kooperationspolitik. Bereits die zahlreichen Verhandlungen, die ja in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder stattgefunden haben, haben gezeigt, dass das offensichtlich kein geeignetes Mittel ist, um die Gefahren, die von diesem Nuklearwaffenprogramm ausgehen, nachhaltig zu beseitigen. Letzten Endes gibt es dafür, neben den Militärschlägen, die meiner Meinung nach jetzt wirklich notwendig waren, letzten Endes gibt es aber nur eine Möglichkeit, wie man langfristig die Gefahren, die von dem Nuklearwaffenprogramm und auch von dem Regime insgesamt ausgehen, beseitigen kann. Und das ist wirklich, wenn dieses Regime gestürzt wird. Es ist illusorisch zu glauben, dass
von innen oder von außen?
Letzten Endes wird das etwas sein, was die iranische Bevölkerung tun wird, denke ich. Nicht nur tun muss, sondern tun wird. Die iranische Bevölkerung hat diesbezüglich sozusagen aber schon so gut wie alles getan, was sie tun kann. Es gab ja in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten immer wieder wirklich Massenproteste gegen das Regime. Was gefehlt hat, war die explizite Unterstützung aus dem Westen. Und das war ein gravierender politischer Fehler.
Und Sie würden jetzt sagen, wirtschaftlicher Boykott, totale Ausgrenzung des Iran wäre doch eine Unterstützung der Bewegung?
Auf jeden Fall. Das wäre nach wie vor notwendig. Es ist nach wie vor so, dass Deutschland zumindest der wichtigste westliche Handelspartner des iranischen Regimes ist. Das ist nicht mehr in der Größenordnung wie in den letzten 30 Jahren. Aber immerhin, also es gibt weiterhin Milliardengeschäfte deutscher Unternehmen, die mit Unterstützung der deutschen Politik Geschäfte mit diesem Regime betreiben. Und natürlich sollte man das beenden. Wenn man sagt, es geht letzten Endes um den Sturz des iranischen Regimes, dann muss man alles unternehmen, was dieses Regime schwächen kann.
Das heißt, Ihre Position ist eigentlich, diesem iranischen Regime, dieser Regierung der Ayatollahs, ist so wenig zu trauen, dass eigentlich jede Art von Abkommen mit ihnen über friedliche Nutzung von Atomenergie und so weiter völlig sinnlos sind, weil die sich ohnehin an gar nichts halten. Ist das Ihre Einschätzung?
Dem Regime ist auf jeden Fall zu misstrauen, weil es nachgewiesener und mittlerweile auch zugegebenerweise jahrzehntelang über sein Nuklearwaffenprogramm gelogen hat. Es hat betrogen, es ist seinen Informationspflichten gegenüber der IAEO permanent nicht nachgekommen. Viele jener Anlagen, auch jene, die jetzt bombardiert wurden und wo man nur hoffen kann, dass sie weitgehend zerstört wurden, sind ja nie wirklich gemeldet worden, sondern die sind letzten Endes durch Geheimdienstberichte und durch Teile der iranischen Opposition überhaupt erst an die Öffentlichkeit gekommen.
Das Atomprogramm des iranischen Regimes soll das Regime ja alles in allem, inklusive der Sanktionskosten über die diversen Jahre, 500 Milliarden Dollar gekostet haben. Was soll das? Was wollen die denn eigentlich damit erreichen?
Ich denke, allein daran sieht man, wie ernst man die Ideologie dieses Regimes nehmen muss. Und ganz zentral besteht diese Ideologie aus Antisemitismus, der sich zum einen in traditionellen islamisch-judenfeindlichen Äußerungen darstellt, der auf eine wirklich verschwörungsmythische antisemitische Ideologie zurückgreift. Vor allem aber ist es nicht nur ein Holocaust-Leugner-Regime, sondern eines, das für einen expliziten eliminatorischen Antizionismus steht. Das heißt, diese Vernichtungsdrohungen und Fantasien gegenüber Israel, die sind nicht einfach Rhetorik bei diesem Regime, sondern das gehört zum ideologischen Kern dieses Regimes, das seit über 40 Jahren an der Macht ist. Und seit über 40 Jahren versuchen die Ayatollahs und die Pastoran, sich in die Lage zu versetzen, diese erstmal Vernichtungsfantasien und Drohungen in die Tat umsetzen zu können.
Der arabische Protest gegen den Krieg hielt sich ja in Grenzen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen Israel und den USA sogar mit Radarinformationen geholfen haben, iranische Raketen aufzuspüren. Wie sehen Sie die arabischen Interessen?
Das ist auf jeden Fall sehr gut vorstellbar, dass das so gelaufen ist. Wir sehen im Rahmen des sogenannten Abraham Accords Prozess eine massive Annäherung von gewissen arabischen Staaten, vor allem den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und im Hintergrund aber durchaus auch Saudi-Arabien. Das ist sozusagen die neue anti-iranische Phalanx, die sich im Nahen Osten herausgebildet hat. Und es ist eine der wenigen positiven Entwicklungen. Gegen die Vorherrschaft dieser iranischen sogenannten Widerstandsachse etabliert sich ein Bündnis aus gewissen arabischen Staaten zusammen mit Israel.
In den Medien und sozialen Netzwerken gab es aber auch kritische Stimmen von iranischen Oppositionellen und Exil-IranerInnen gegen Israels Angriff auf die Atomanlagen und Raketenbasis. Wie schätzen Sie das ein?
Die iranische Opposition ist, und wie sollte es auch anders sein, eine ausgesprochen vielfältige, und da gibt es alle möglichen Positionen und Stimmen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es auch sehr viele, ich würde sogar sagen überraschend viele positive Stimmen hinsichtlich dieser Angriffe gegeben hat. Beispielsweise von Gruppierungen wie der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, die haben in ihren Stellungnahmen sehr deutlich gemacht, dass für die aktuelle Situation, auch für die Angriffe Israels, einzig und allein das iranische Regime und seine Politik verantwortlich ist und deswegen nochmal die Forderung nach dem Sturz dieses Regimes in den Raum gestellt.
Nehmen wir nochmal ein anderes Thema auf. Die USA und die EU fordern dringend eine Waffenruhe in Gaza. Sind dafür jetzt die Bedingungen nach diesem doch nach westlicher Einschätzung sehr erfolgreichen Schlag gegen die Atomanlagen besser geworden?
Ich denke, wenn man in Europa darüber redet, sollte man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das wirklich zwei sehr unterschiedliche Themen sind. Und das sieht man alleine daran, wie unterschiedlich die Positionen dazu in der israelischen Bevölkerung sind. Hinsichtlich einer Waffenruhe in Gaza haben sie in nahezu allen Umfragen in den letzten Monaten eine eindeutige Mehrheit der israelischen Bevölkerung, die so eine Waffenruhe mit dem Ziel, die verbliebenen Geiseln aus dem Gazastreifen endlich herauszuholen, unterstützen. Wohingegen es bei den Schlägen gegen den Iran eine der ganz seltenen Situationen ist, dass nahezu das komplette israelische Politestablishment und auch die ganz überwiegende Mehrheit der israelischen Bevölkerung diese Angriffe unterstützen, im Wissen darüber, dass das auch Tote in Israel bedeuten wird.
Experten, lassen Sie uns einen Blick nach Europa werfen, gingen jetzt während des 12-tägigen Krieges davon aus, dass die Anschlagsgefahr durch iranische Netzwerke und Agenten gegen jüdische und israelische Einrichtungen im Westen erheblich steigt. Wie sehen Sie das jetzt?
Das ist leider so. Seit Jahren verweisen auch die deutschen Sicherheitsbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, darauf, dass das iranische Regime hier in Deutschland Anschlagspläne gegen jüdische und pro-jüdische, gegen israelische und pro-israelische Einrichtungen plant und insbesondere auch gegen iranische Oppositionelle. Und es hat ja solche Anschläge auch bereits gegeben. Immer wenn die Situation eskaliert, wird natürlich die Bedrohungslage deutlich größer. Ist durchaus möglich, dass jetzt dadurch, dass dieser Krieg relativ kurz gedauert hat, dass diese Bedrohungslage auch wieder etwas zurückgegangen ist. Aber ich würde sagen, sie ist permanent anwesend.
Herzlichen Dank, Professor Stefan Grigat. Sie haben sich als Musik den iranischen Song Baroye von Shervin Hajipur gewünscht. Baroye steht für das Wort für oder wegen, für die Sehnsucht nach einem normalen Leben, für Tanzen auf den Straßen, für Küssen ohne Angst, für die verrosteten Köpfe, für die Kinder, die im Müll und in ihren Träumen suchen, für Mädchen, die sich wünschen, ein Junge zu sein, heißt es in dem Lied. Was bedeutet das Stück für Sie?
Das war die quasi inoffizielle Hymne der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung vor wenigen Jahren, also dieser Jinjian-Asadi-Bewegung. Und man kann nur hoffen, dass genau diese Bewegung in Zukunft wieder sehr viel stärker in den Fokus gerät.
برای تغییر مغزا که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درخت های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سکت های بیگناه منروحه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای اشتش باری، برای نخبه های زندانی، برای کودک های افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای توالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خوشی پس از شبای طولانی،
برای غازهای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Baroye, das waren Azam Ali und Luga Ramin Torkian, unterstützt von Hamed Nikpay, Mama Kadem, Arash Avin und Masa Gassemi, alles im Iran geborene KünstlerInnen, die überwiegend in den USA und Kanada leben, mit einem Song von Shervin Hajipur. Der inzwischen 28-jährige Komponist und Singer-Songwriter wurde kurz nach der Veröffentlichung des inzwischen weltbekannten Songs 2022 im Iran festgenommen. Das Stück wurde auf Instagram mehr als 40 Millionen Mal aufgerufen, bevor es im Rahmen von Hatschipurs Festnahme entfernt wurde. Der Musiker Hatschipur wurde gegen Kaution aus der Haft entlassen. Im Moment unterliegt er einem Reise- und Auftrittsverbot. Sein Song Baroye wurde auch von dem jüdischen Rapper Ben Salomo auf Deutsch gecovert. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die World Union for Progressive Judaism fordert eine sofortige rechtliche Anerkennung des israelitischen Tempelverbandes zu Hamburg als Körperschaft öffentlichen Rechts. Es sei nicht länger hinnehmbar, dass die Zentralratsgemeinde einseitig privilegiert und die liberale Gemeinde marginalisiert werde, sagte World Union-Präsident Sergio Bergmann im Rahmen einer Pressekonferenz in Hamburg an Senat und Bürgerschaft gerichtet. Gegen die Stadt Hamburg hat der israelitische Tempelverband ITV nach eigenen Angaben am 25. Juni eine Klage eingereicht. Der ITV erklärte, die jüdische Gemeinde zu Hamburg, JGH, Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland, werde von der Stadt Hamburg als exklusive Vertreterin jüdischen Lebens behandelt. Obwohl es der tatsächlichen Vielfalt widerspreche, sei die JGH faktisch Monopolgemeinde im Staatskirchenrecht. Die Auseinandersetzung zwischen dem israelitischen Tempelverband und der Hansestadt Hamburg dauert schon mehrere Jahre. Aufgrund unterschiedlicher Bewertungen der Rechtsnachfolge hatte der Hamburger Senat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Anfang des Jahres vorlag. Nach Erkenntnissen des Gutachtens, so der Senat, liege eine Rechtsidentität des israelitischen Tempelverbandes zu Hamburg mit dem einstigen Tempelverein bzw. Verband von 1817 nicht vor. Eine Entscheidung über den beantragten Körperschaftsstatus der Gemeinde steht noch aus. Die World Union for Progressive Judaism kündigte am Donnerstag in Hamburg an, sich künftig noch aktiver für die rechtliche und institutionelle Gleichstellung des israelitischen Tempelverbandes einzusetzen, auch auf diplomatischer Ebene. Der Zentralrat der Juden in Deutschland setzt sich auf europäischer Ebene dafür ein, einem Verbot des Schächtens entgegenzuwirken und die jüdische Art und Weise des Schächtens und damit die Verpflegung mit koscherem Fleisch aufrechtzuerhalten, schreibt der Zentralrat in seinem jüngst vorgelegten Tätigkeitsbericht für 2024. Beim Schächten werden Tiere ohne vorherige Betäubung getötet, sodass sie ausbluten können. Der Verzehr von Blut ist jüdischen Gläubigen nicht erlaubt, Muslimen auch nicht. Am Schächten gibt es Kritik, etwa von Tierschützern. Jüdische Organisationen in Europa pochen dagegen auf die gesetzlich verankerte Religionsfreiheit. In manchen Ländern und Regionen Europas ist das Schächten verboten. Hierzulande regelt § 4a des Tierschutzgesetzes, dass ein warmblütiges Tier nur geschlachtet werden darf, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist. Davon sind jedoch Ausnahmen möglich, die den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften entsprechen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland verweist darauf, dass es wegen einiger Verbote in europäischen Ländern zunehmend schwierig sei, geschächtetes und damit nach religiöser Überzeugung koscheres Fleisch kaufen zu können. Der Dachverband jüdischer Gemeinden erklärt zudem, dass Tierwohl und Tierschutz wichtige Bestandteile der jüdischen Ethik seien. Nach Antisemitismusvorwürfen sucht die Regierung Bosnien-Herzegowinas offenbar eine Annäherung zur Europäischen Rabbinerkonferenz. So drückte Regierungschefin Borjana Christo in einem Schreiben an den Präsidenten der Konferenz, Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, Bedauern über einen jüngst eskalierten Streit aus. Ursache des Disputs waren Äußerungen eines bosnischen Ministers, der angesichts des Gazakriegs zum Boykott einer Tagung der Rabbinerkonferenz in Sarajevo aufgerufen hatte. Die Regierungschefin erklärte, antisemitische Rhetorik habe in Bosnien-Herzegowina keinen Platz und lud Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt nach Sarajevo ein. Vorige Woche fand die diesjährige Versammlung der Europäischen Rabbinerkonferenz unerwartet in München statt. Der Oberrabbiner äußerte erneut Kritik an den Politikern des Westbalkanstaats. Zwar schätze man den Entschuldigungsbrief der Regierungschefin, eine echte Entschuldigung muss jedoch von den Verantwortlichen selbst kommen, so Goldschmidt. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover.
Unsere liberalen Demokratien stehen weltweit vor großen Herausforderungen. Klimawandel, Umgang mit totalitären Regimen, Verbreitung von Falschinformation, Verschwörungsmythen, Zunahme von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Polarisierung unserer Gesellschaft. Unsere Debattenkultur ist geschädigt. Gesellschaftliche Polarisierung und Emotionalisierung führen auch dazu, dass es vielen Menschen offenbar schwerfällt, Gegenmeinungen auszuhalten, Themen werden tabuisiert, Gespräche abgebrochen, Diskussionen vermieden. Unser Wochenabschnitt namens Korach im 4. Buch Moses, Bamidbar, eigentlich eine Rebellion gegen Moses, bewegt mich, über Streitkultur im Judentum zu sprechen. Im Talmud lesen wir von einem Streit zwischen zwei Denkschulen, die Schule Hillels und die Schule Schamais. Hillel und Schamai führten heftige Debatten über Fragen der Ethik, die entscheidend für die Gestaltung des Judentums in seiner heutigen Form waren. Schamai bestand auf einer strengeren Auslegung, Hillel war der Nachsichtigere. Der Streit zwischen den beiden Gelehrten ist ein Beispiel für die Streitkultur, die jüdisches Denken tief geprägt hat. Sie stehen konträr zueinander, aber immer in gegenseitigem Respekt für die Argumentation des anderen. Immer wieder taucht die Frage auf, wie das Judentum im Laufe der Jahrhunderte die gegensätzlichen Meinungen aushielt. Wie war es möglich, dass die Klammer stets breit genug war für die Dispute zwischen Aschkenasim und Sfardim, Säkularen und Haredim, das heißt Orthodoxen. Für mich als Shoah-überlebendes Kind, als Israeli und Deutscher, als Rabbiner, ist die Bewahrung unserer liberalen Demokratie in Deutschland wichtig. Ja, wir müssen in unserer offenen demokratischen Gesellschaft miteinander streiten. Dazu gehört, Informationen von allen Richtungen zu sammeln, andere Meinungen zu respektieren, unangenehme politische Debatten auszuhalten. Wir brauchen ein ehrliches Interesse an kontroverser Diskussion und politischer Partizipation. Zur Streitkultur gestern und heute im Judentum gehört die Frage, ist das Judentum partikular oder universal? Ich möchte zwei jüdische Professoren nennen, die friedlich, aber sehr kontrovers darüber streiten. Ein Vertreter des partikularen Judentums ist der Soziologe Nathan Schneider. Er meint beispielsweise, Israel ist die partikulare jüdische Lösung für ein partikulares jüdisches Problem. Und er schreibt weiter, Partikularismus handelt von Identität. Jedem Wir steht ein Die gegenüber, die Menschen, die nicht wie wir sind. Die Antithese des jüdischen Partikularismus ist das Prinzip des jüdischen Universalismus. Ein Vertreter hierzu ist der Philosoph Omri Böhm. Er meint, Universalismus ist wichtiger als partikulare Identität. Die Verschiedenheit der Nation, Religion wird zum Teil aufgehoben. Die Gleichheit aller Menschen, einschließlich gleiche Rechte, steht im Vordergrund. Die aufmerksamen Zuhörer konnten diesen Streit beispielsweise über den Fall, die Ausladung Omri Böhms in Buchenwald im April dieses Jahres in diversen Medien verfolgen. Hier ist nicht der Ort, darüber viel zu erzählen. Ich möchte lediglich Professor Dr. Jens Christian Wagner, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, zitieren. Er sagte, ich habe Verständnis dafür, dass manchmal in einer Diskussion die Nerven blank liegen. Nehmen wir doch bitte das Gift aus der Debatte. Reden wir miteinander. Zumindest diejenigen, die innerhalb der Bandbreite demokratischer Vorstellungen liegen. im demokratischen Spektrum sollte dieser Dialog möglich sein. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover. Zum Schluss hören Sie das Rofe Elyon. Übersetzt lautet der Text: Höchster Heiler, heile uns und wir werden geheilt. Es singt Kantor Assi Schwarz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.